Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Freddy Peter zu Ihnen und sein Predigtthema lautet: Ein Feind wird zum Freund. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ein Feind wird zum Freund. So könnte eigentlich der Titel eines bewegenden Hollywood-Filmes lauten über Not, Liebe und Happy End. Aber heute Morgen geht es um mehr, um viel mehr, obwohl Not und Liebe und Happy End auch vorkommen. Es geht hier nicht um einen berühmten Helden. Sein Name wird in der Bibel nicht einmal erwähnt, aber es geht um einen Mann, der von Jesus in nie dagewesener Weise gerühmt wird. Diese Begebenheit finden wir im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Und es gibt wohl kaum einen vergleichbaren Abschnitt in den Evangelien, in der die Macht und die Gnade des Herrn Jesus Christus heller aufleuchtet als in diesem Abschnitt. Wir möchten heute Morgen bei diesem Abschnitt bleiben. Und mit diesem Vers 1 kommen wir so richtig ins damalige Geschehen hinein. Das ist quasi die Einleitung. Nachdem er, Jesus, aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Nun, was waren das für Reden, die hier erwähnt werden im Text? Aus dem vorherigen Kapitel, aus dem Kapitel 6, wissen wir, dass es sich um die Bergpredigt handelte. Diese einzigartige Auslegung des Gesetzes, diese zu Herzen gehenden persönlichen Anwendungen und diese vernichtende Beurteilung der pharisäischen Gesetzlichkeit. Oder so, wie es Norbert hier vor zwei Wochen gesagt hat: Das ist die Regierungserklärung für das Königreich. Jesus begibt sich also anschließend an die Bergpredigt zu Fuß hinab an das nördliche Ufer des See Genezareths nach Kapernaum. Und noch heute kann jedermann diesen wunderbaren Weg beschreiten, ein einzigartiges Naturerlebnis, wenn der ganze See einem vor Füßen liegt. Jeder, der schon einmal dort war oder der mit einer unserer Gruppen, wo wir diesen Weg hinuntergegangen sind, dabei war, der hat das jetzt so vor seinem geistigen Auge. Es ist einfach herrlich, der See liegt zu Füßen. Das Einzige, was man hört, ist der Wind, der durchs Gras weht und das Vogelgeschrei und das Knirschen des staubigen und steinigen Weges unter den Füßen. Kapernaum lag damals an der großen Handelsstraße von Jerusalem nach Damaskus. Zur Zeit Jesu eine kleine, blühende Stadt mit vielleicht 1000 Einwohnern. Nach einem relativ regelmäßigen Bauplan angelegt, verliefen die Hauptstraßen, die auch mit Wagen befahren werden konnte, alle von Norden nach Süden hinunter, also an das Seeufer. Die Bewohner betrieben für ihre damaligen Verhältnisse hochentwickelte Landwirtschaft mit Olivenpressen, Getreidemühlen und benutzten für ihr reges Fischereigewerbe eine ausgedehnte Hafenanlage. Nun lag Kapernaum aber unmittelbar auch an einer politischen Grenze. Die Herrschaftsgebiete von Herodes Antipas und von dem Philippus, die grenzten hier in Kapernaum aneinander. Und das war auch der Grund für die Existenz einer Zollstation. Und vielleicht war es ja gerade hier, wo auch diese verhassten hohen Abgaben der Fischer für ihren ertragsreichen Fang eingezogen wurden. Nun, ein Mitarbeiter aus dieser Zollstation in Kapernaum, der ist uns mit Namen bekannt. In Lukas Kapitel 5, Vers 27 wird er genannt. Da heißt es, da ging er hinaus, also aus dem Kontext sehen wir, Jesus war in Kapernaum. Also Jesus ging hinaus von Kapernaum und er sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Dieser Levi ist uns vielleicht auch besser bekannt als Jünger Matthäus, der auch das gleichnamige Evangelium geschrieben hat. Nun, Ausgrabungen brachten hier noch etwas Interessantes zum Vorschein. Durch einen Streifen unbebauten Gebietes von Kapernaum getrennt, fand man einen größeren Gebäudekomplex mit einem römischen Bad. Hier war mit größter Wahrscheinlichkeit eine römische Truppe stationiert. Zur Wahrung vom politischen Frieden gegen die angrenzenden syrischen Gebiete und natürlich zur Sicherstellung der Steuereinnahmen, dass die reichlich flossen. Der Kommandant dieser Station, das war ein römischer Hauptmann, ein sogenannter Centurio. Er war ein Anführer einer sogenannten Hundertschaft, Cento ist 100, und in der Praxis befehligte er aber nur so zwischen 60 und 80 Mann. Die Centurios damals, die bildeten das Rückgrat der römischen Armee. Und es hing sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten viel von ihnen ab. Es waren Soldaten, die schon lange im Dienst standen und sich als tapfer und kampfbereit erwiesen haben und letztendlich für die Disziplin der Truppe verantwortlich waren. Der griechische Geschichtsschreiber Polybius beschrieb, welche Eigenschaften von einem Hauptmann erwartet wurden. Er sagt, er brauchte nicht so sehr die Gefahr zu suchen, vielmehr musste er befehlen können, beständig und zuverlässig im Handeln sein, er sollte nicht übereifrig in die Schlacht stürzen, in Bedrängnis dagegen die Stellung halten und bereit sein, auf seinem Posten zu sterben. Ein Hauptmann musste ein Mann unter Männern sein, sonst konnte er die ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllen. Also richtige Männer. Bemerkenswert ist nun, dass im Neuen Testament alle Centurios ausschließlich in einem positiven Licht dargestellt werden. Der erste, der uns begegnet, ist der Hauptmann am Kreuz, Lukas Kapitel 23, Vers 47. Als dieser sah, was geschah, pries er Gott und sprach wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Oder der nächste, Hauptmann Cornelius. Apostelgeschichte 10, dieser war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Oder Apostelgeschichte 22, als Paulus in Jerusalem aufgrund von falschen Beschuldigungen verhaftet wurde und der Befehlshaber übergab ihn einem Hauptmann zum ihn züchtigen. Als dann der Hauptmann vernahm, wer der Paulus ist, da setzte er sich ein und da heißt es, als er das hörte, ging er, dieser Hauptmann, hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab Acht, was du zu tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Oder Apostelgeschichte 27, Paulus in großer Not mit der ganzen Schiffsmannschaft auf dem Mittelmeer und kurz bevor die Befreiung herannaht, wollen die Soldaten die Gefangenen töten und der Hauptmann setzte sich dafür ein, dass genau das nicht passiert. Das heißt in Apostelgeschichte 27, weil er den Paulus retten wollte, verhinderte er ihr Vorhaben. Interessant, also alle Centurios, ausschließlich eben solche Charaktermenschen, die einen klaren Standpunkt einnehmen. Aber die Juden, sie hassten die heidnische römische Besatzungsmacht und damit verbunden auch ihre Offiziere. Die Heiden wurden von den Juden Hunde genannt und mit unendlicher Verachtung schaute man auf das abartige und schmutzige Heidentum mit seinem Götzendienst. Umgekehrt wiederum verabscheuten auch die Römer die jüdische Bevölkerung abgrundtief. Sie unterdrückten, kontrollierten und verspotteten die Juden, als, wie es einmal jemand sehr krass gesagt hat, als diese Götter- und Menschenhassende, einem absurden, schmutzigen Aberglauben ergebende, verächtlichste aller Sklavenvölker. Es hat wohl niemals einen solch fanatischen Hass zwischen zwei Völkerschaften bestanden, wie damals zwischen den Juden und den Heiden. Nun musste ein römischer Hauptmann damals nicht zwingend Italiener sein. Häufig wurden Männer aus den eroberten Gebieten für gewisse Tätigkeiten eingesetzt. Und so nahmen einige Ausleger an, dass unser Centurio aus Lukas Kapitel 7 ein Samariter war. Also ein Heide, ein Götzendiener, ein unbarmherziger Besatzer, ein verhasster Steuereintreiber und dazu noch ein Samariter. Diese Kombination hat der Hass der stolzen Juden auf die Beherrscher ihres geliebten Landes wohl nur vergrößert. Dieser Abschaum, diese Feinde unseres auserwählten Volkes. Letztendlich sagten die Juden, die Heiden, sie sind Gottes Feinde, aber wir, das jüdische Volk Israel ist Gottes Freund. Aber seht ihr, wie täuschten sie sich gerade hier in ihrer grenzenlosen Selbstgerechtigkeit? Denn Paulus richtet im Römerbrief gerade sich an die Griechen und Juden, wenn er in Römer Kapitel 9 bis 12 und 18 schreibt. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vers 18, es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Liebe Freunde, machen wir uns nichts vor. Seitdem sich das erste Menschenpaar aus dieser herrlichen Verbindung im Garten Eden von Gott losgesagt hat, versteckt sich jeder Mensch vor Gott und ist feindlich gegen ihn eingestellt. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder unbekehrte, nicht wiedergeborene Mensch ist ein Feind Gottes. Damals im Garten Eden wandelte Adam mit Gott. Aber er wollte sich ganz bewusst von den klaren Anweisungen Gottes lossagen. Er machte sich autonom und wendete sich dadurch von Gott ab. Und aufgrund dessen, dass vor Gott keine Sünde bestehen kann, wendete sich auch Gott von den Menschen ab. Und diese Situation bestand 4000 Jahre lang, bis dann Galater 4,4 erfüllt wurde. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da kehrte Gott seine Hand durch Jesus Christus zu jedem Menschen. Und deshalb, wenn ein Mensch in dieser Situation stirbt, dann wird er auch so die Ewigkeit verbringen, das heißt, ohne Gemeinschaft mit Gott, ewig von ihm getrennt, und deshalb braucht es eine Umkehr, deshalb braucht es eine Bekehrung, deshalb braucht es eine Hingabe, dass wir dann Paulus in Römer wieder hören, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so dürfen wir dann auch einmal die Ewigkeit eben in dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn verbringen. So wird man vom Feind zum Freund. Nun, als der Centurio dort Dienst tat, da geschah etwas ganz Besonderes. Kapernaum erhielt nämlich einen neuen Bewohner. Ohne ihn wüssten wir heute wohl kaum noch etwas von diesem Städtchen. Und seht ihr, wo immer Jesus hinkommt, dort verändert sich alles. Da wird Unbedeutendes bedeutsam, Unwichtiges wird wichtig, auch in deinem Leben. Nach seiner Ablehnung in Nazareth, in Lukas Kapitel 4 lesen wir davon, macht Jesus Kapernaum zu seinem Wohnsitz und zum Ausgangspunkt seiner Verkündigungsreisen durch Galiläa. So wurde Kapernaum, abgesehen von Jerusalem, zum bedeutendsten Ort, der in den Evangelien erwähnt wird. Kapernaum wird in Matthäus Kapitel 9 sogar seine Stadt genannt, die Stadt Jesu. Das bedeutet nun aber nicht, dass ihm diese Stadt gehörte oder dass er diese Stadt regierte. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass er Bürger dieser Stadt war. Der Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, der hilft uns, diese Kultur von damals zu verstehen, indem er sagt, das städtische Vollbürgerrecht wurde erworben durch einen Aufenthalt von 12 Monaten in einer Stadt. Die Stadt wird dadurch für den Betreffenden zu seiner Stadt. Wir wissen also, Jesus lebte dann schon ein Jahr in dieser Stadt. Und in dieser Zeit geschah Gewaltiges. Hier eine kurze Chronologie. Jesus lehrte am Schabbat in der Synagoge von Kapernaum und trieb als Bestätigung seiner Vollmacht einen unreinen Geist aus in Kapernaum. Und wir müssen verstehen, dass die Zeichen und Wunder immer im Zusammenhang stehen mit der Beglaubigung dessen, was er sagt. Das hören wir auch in der Pfingstbotschaft. Was heißt es in Apostelgeschichte 2? In der Pfingstpredigt von Petrus sagt er, dass dieser Jesus von Gott beglaubigt wurde durch Zeichen und Wunder. Also Wunder und Zeichen, die sind nicht einfach isoliert zu betrachten, sondern immer mit der Bestätigung dessen, was Jesus sagt, was er behauptet zu tun und zu sein. Das ist ganz wichtig. Und dann lesen wir dann in Lukas Kapitel 4, 37, sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegenden. Hier in Kapernaum heilte er die Schwiegermutter von Petrus. Und dann lesen wir in Kapitel 4, 40, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Alle brachten sie ihre Kranken zu Jesus und er heilte sie. Hier in Kapernaum fand die erste Schiffspredigt vom Fischerboot aus zur Bevölkerung an Land. Anschließend haben wir diesen wunderbaren Fischzug in Lukas 5, Vers 8, wo diese Begebenheit erklärt wird, dass Jesus nach dieser Predigt dem Petrus sagt, komm, lasst uns hinausfahren auf die Höhe und fischen. Petrus, der Berufsfischer, wird sich gedacht haben, also reden, das ist gewaltig, wie der reden kann, aber von Fischen, keine Ahnung. Ja, okay, er dachte, wir fahren da raus. Und er erschrickt, das Boot fängt zu sinken, so viele Fische fangen sie. Und dann etwas ganz Interessantes, Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Eine total überraschende Reaktion. Eigentlich als Berufsfischer hätte er sagen müssen, wow, endlich der Ertrag des heutigen Tages, super Einkunft, komm, wir gehen an Land und machen Business. Nein, er erkennt, wer mit ihm im Boot ist. Herr, gehe weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das Wunder hatte genau das bei dem Petrus bewirkt. Hier in Kapernaum werden zwei Aussätzige rein. Ein Gelähmter kann wieder gehen. Ah, diese herrliche Geschichte von diesen vier Freunden, die ihren Freund zu Jesus bringen, diesen Gelähmten. Und als sie ihn dann vor Jesu Füße brachten, heißt es ja da so wunderbar, als er ihren Glauben sah, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer regen sich furchtbar auf. Was ist dieser, was äußert dieser für Lästerungen, dass er Sünden vergeben kann? Und dann kommt das Besondere, er sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann, sage ich dir, nimm deine Liegematte, steh auf und geh heim. Damit ihr wisst, dass das, was ich eben sage, Wahrheit ist, kommt das wunderbare Zeichen. Dann wird hier dieser Zöllner berufen, das haben wir bereits betrachtet vorhin. Jesus geht sogar zum großen Entsetzen von den frommen Juden zu diesem Zöllner nach Hause und hat ein herrliches Gastmahl bei ihm. Später hielt dann Jesus unweit von Kapernaum die Bergpredigt. Und es ist interessant, Lukas beginnt seinen Bericht über die Bergpredigt in Kapitel 6, Vers 17 bis 20 wie folgt. Das entnehmen wir aus dem Matthäus-Evangelium nicht, aber hier sehen wir eine Ergänzung. Das ist Vers 17. Und er stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und eine große Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Sidon und Tyrus, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging aus von ihm und er heilte alles. Lukas, der geliebte Arzt, der beschreibt das eben besonders präzise, denn er wusste, wie sehr Krankheit und Gebrechen die damaligen Menschen in Israel plagten. Liebe Freunde, wenn wir diese Berichte lesen, dann müssen wir uns in diese Zeit zurückversetzen. Damals gab es keine so hervorragende medizinische Grundversorgung, wie wir sie in der Schweiz genießen dürfen. Wenn wir irgendwie was haben, wir gehen zum Hausarzt, wir gehen zum Notarzt, wir haben Notfallpraxen, Notfallspitäler, alles ist parat, für fast alles gibt es ein Medikament. Damals bedeutete schon Infektionskrankheiten vielleicht das Ende. Schwere Gebrechen und Körperverletzungen vielleicht auch. Die Medizin war noch nicht so weit, liebe Freunde, was Sie jetzt nicht sehen, aber damals im August, als ich diesen schweren Fahrradunfall mit doppeltem Kieferbruch erlitten habe und Gott wiederhergestellt hat, hier unter dem Zahnfleisch habe ich eine 6 cm lange Titanplatte. Undenkbar zu der Zeit, so etwas zu tun. Krankheit und Not, hohe Kindersterblichkeit, das war ein Riesenproblem damals. Und deshalb lesen wir hier im Vers 17, sie kamen von überall her, weil da war endlich einer, der gesund machen konnte und jeder wurde gesund. Deshalb kamen sie von Tyrus und Sidon, deshalb kamen sie von Judäa und von Jerusalem. Die waren tagelang unterwegs mit ihren Kranken. Natürlich wurden sie begleitet von Freunden und Familienangehörigen. Deshalb kamen die von so weit her. Der Text sagt ausdrücklich, eine große Menge aus all diesen Orten. Und stellt euch mal vor, die Freude auf dem Heimweg. Jeder, der da war, war gesund. Gelähmte konnten wieder gehen, Verkrüppelte konnten sich wieder bewegen, Blinde konnten wieder sehen. Was war da für Freude nach der Bergpredigt auf dem Heimweg? Ach, das muss gewaltig gewesen sein. Und seht ihr, auch nachher noch sollte Kapernaum Schauplatz von außergewöhnlichen Geschehnissen bleiben. Die Heilung der blutflüssigen Frau, die Auferweckung des verstorbenen Töchterchens von Jairus, dem Synagogenvorsteher. Und dann die bewegende Rede hier in der Synagoge vom Brot des Lebens. Jesus sprach zu ihnen, Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. All das in Kapernaum. Aber, das ist erschütternd, die Kapernaumer, sie blieben gleichgültig. Wir lesen nichts von einer Hingabe an Jesus, von Umkehr und Buße. Da war keine Reue. Und liebe Freunde, Gott hasst die Unentschiedenen. Gott hasst die Unentschiedenen. In Offenbarung 3,15 diese bekannte Stelle. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Damals gab es zwei Quellen, die Wasser nach Laodicea hineinführten, eine sehr erfrischende, kühle, und das Wasser, als es bis in Laodicea drin war, war lau, und auch dieses heiße Quellwasser wurde hineingeführt und war, bis es den Zielort erreichte, lau. Das ist das Beispiel, das hier erwähnt wird. Also ein frischer oder ach, ein heißer, ein brennender, das sind entschiedene Leute, die so sind, wie Gott sie geschaffen hat. Da müssen wir uns nicht verleugnen. Aber diese Lauheit, die ist nicht brauchbar, diese Unentschiedenheit ist nicht brauchbar. Und deshalb gibt unser Levi, unser Matthäus, dieser Zöllner, diesen Bericht über seine eigene Heimatstadt Kapernaum, wenn er die Worte Jesu so außergewöhnlich scharf schreibt, in Matthäus 11, 23. Und du, Kapernaum, die du bist zum Himmel erhöht worden. Ja, warum? Warum? Weil Jesus hier war, weil der Sohn Gottes hier war, weil er sich als Gott offenbart hat, weil er eben so gewaltige Zeichen getan hat. Die du bist zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das bedeutet, dass die Gleichgültigkeit und Unentschlossenheit von Kapernaum schlimmer ist als die Perversion und Abartigkeit von Sodom. Damals wollten Homosexuelle Engel vergewaltigen und die kommen im Gericht besser hinweg als die Frommen und Selbstgerechten in Kapernaum. Es ist schließlich nicht ganz sicher, ob Kapernaum durch den Einfall der Perser im Jahr 614, durch die arabischen Eroberungen des Landes im Jahr 638 oder durch ein Erdbeben 746 zerstört wurde. Es wurde jedenfalls nahe des ursprünglichen Ortes wieder aufgebaut und schließlich im 11. Jahrhundert aus unbekannten Gründen aufgegeben. Gottes Wort ist Wahrheit. Und alles wird sich genau so erfüllen, wie es geschrieben steht. Jedes einzelne Detail, auch wenn wir manches vielleicht nicht verstehen oder uns nicht vorstellen können, Gottes Wort ist Wahrheit. Bis ins letzte Detail, das sehen wir in Kapernaum. Bis soweit jetzt mal die einleitenden Gedanken zu Vers 1. Alle Menschen verwundeten sich damals über Jesus, aber nur einmal verwundete sich Jesus über den Glauben eines Menschen. Das lesen wir hier in unserem Text in Vers 9. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn. Jesus verwunderte sich. Ja, wie kam es dazu? Woher wissen wir denn, dass dieser Hauptmann vom Feind Gottes zum Freund Jesu wurde, von einem Feind Israels zu einem Freund Israels? Wir sehen das an vier Dingen. Und die möchten wir jetzt noch in der verbleibenden Zeit miteinander betrachten. Es ist das erste, seine außergewöhnliche Fürsorge für die Untergebenen. Wir sehen das an seiner außergewöhnlichen Entschlossenheit, Jesus anzusprechen, an seiner außergewöhnlichen Liebe zu Israel und an seiner außergewöhnlichen Demut. Im Vers 2 sehen wir diese außergewöhnliche Fürsorge für seine Untergebenen. Da heißt es, und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Aus der Parallelstelle in Matthäus 8 wissen wir, dass es ein junger Bursche war und dass er an einer schrecklichen Lähmung litt, ob durch einen Unfall, einen Infekt oder eine plötzliche Lähmung des Nervensystems. Wir wissen es nicht, aber er lag im Sterben und menschlich gesehen keine Aussicht auf Heilung. Dass ein römischer Centurio seinen Sklaven wertschätzte oder wie es im Text heißt, dass er ihn liebte, und keine Mühe scheute, ihm zu helfen. Liebe Freunde, das war außergewöhnlich. Nach dem römischen Gesetz galt damals jeder Sklave als ein lebendiges Werkzeug. Er hatte keinerlei Rechte, sein Herr konnte ihn nach Belieben misshandeln und sogar töten. Der Verwalter eines römischen Großgrundbesitzes empfahl einmal dem Besitzer, alljährlich seine Geräte zu überprüfen und alles, was alt und zerbrochen sei, das sei auszumerzen. Und ebenso sei auch mit den Sklaven zu verfahren. Wenn ein Sklave nicht mehr arbeiten konnte, wurde er im Normalfall getötet. Dieser Hauptmann, er zeigte außergewöhnliches Mitleid und Erbarmen. Und es ist der einzige Mensch, der in den Evangelien den Herrn Jesus um seinen Knecht bat. Das führt uns zum zweiten Punkt, seine außergewöhnliche Entschlossenheit, Jesus anzusprechen im Vers 3. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Ältesten der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Nun, wie vorhin ausführlich erklärt, alle Menschen in Galiläa haben von Jesus gehört. In Kapernaum war Jesus das Tagesthema. Ich meine, überall, wo er hinging, wurden die Menschen gesund. Und deshalb schreibt auch Johannes am Schluss seines Evangeliums, wenn alles aufgeschrieben werden könnte, was geschehen ist, alle Bücher dieser Welt könnten es nicht fassen. Das ist der Grund. Überall, wo Jesus war, geschahen diese Dinge. Aber der Hauptmann wusste mehr. Er wusste nicht einfach so von Jesus. Er wusste, dass dieser Jesus allein Vollmacht hatte zu retten, weil er Gott war. Woher wissen wir das? Der Beweis finden wir im Vers 6. Dort spricht er Jesus mit dem alttestamentlichen Gottesnamen Herr an, der Kyrios. Woher wusste dieser Hauptmann das? Woher wusste er das? Vielleicht war es ja eben gerade sein früherer Mitarbeiter im Zollamt, der ihm diese theologischen Informationen brachte. Wir wissen es nicht. Also wir können uns das vorstellen, dass der abrupte Abgang weg von der Zollstätte hin in die Nachfolge Jesu bei diesem Hauptmann Fragen aufgeworfen haben. Und schließlich musste diese Schlüsselposition wieder neu besetzt werden. Vielleicht hat sich der Hauptmann bei seinem Mitarbeiter Matthäus persönlich erkundigt, was denn los sei. Vielleicht gab es ja auch noch ein Austrittsgespräch. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass der Hauptmann wusste, wo wirkliche Hilfe zu finden war. Und darin hatte er ruhige Gewissheit und starkes Vertrauen. Und seht ihr, auch heute hört man von Jesus. Sein Name ist den allermeisten Menschen bekannt. Aber wer kennt ihn denn wirklich? Wer glaubt an ihn und kommt seinen Bitten nach? Kommt mit seinen Bitten zu ihm? Damals wie heute eine verschwindende Minderheit. Nun, dieser Hauptmann zeigte außergewöhnliche Entschlossenheit in seinen Bitten. Ja, er bat und er durfte empfangen. Und er wählte eine außergewöhnliche Methode dazu, um seine Bitte vorzutragen. Die Ältesten der Juden, das waren die Mitglieder des siebenköpfigen Synagogenvorstandes, vielleicht auch die Vertreter der städtischen Behörde, das weiß man nicht genau. Ja, und dann kommt das ganz Außergewöhnliche. Diese Juden, sie gehen auf die Bitte dieses römischen Centurios ein. Sie, die stolzen Juden, ließen sich von einem römischen Soldaten bitten. Und sie, die Jesus so argwöhnig auf Schritt und Tritt verfolgten und beobachteten, die eigentlich am liebsten nichts mit diesem jungen Rabbi zu tun haben wollten, sie gehen jetzt zu Jesus. Die Begründung finden wir im nächsten Vers, das ist der dritte Punkt. Die außergewöhnliche Liebe des Centurio zu Israel. Die Ältesten sagen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Ein ganz besonderes Zeugnis. Dieser Hauptmann muss also ein wohlhabender Mann gewesen sein. Das war an und für sich nichts Außergewöhnliches. Aber seine Liebe zu Israel, das war für einen römischen Soldaten außergewöhnlich. Und es stimmt zwar, dass die Römer die Religion aus schamlosen Gründen damals ausnützten und unterstützten. Die Religion war wesentlicher Ordnungsfaktor im Leben der Menschen und so hat Kaiser Augustus unter anderem eindeutig aus diesem Grund den Bau von Synagogen empfohlen. Aber liebe Freunde, unser Hauptmann, das war eben kein zynischer, berechnender Verwaltungsbeamter. Das zeigt ja, wie vorhin betrachtet, seine Liebe, seine außergewöhnliche Liebe zu seinem Sklaven. Hier war mehr. Hier war viel mehr. Diesem Mann musste der Herr vor längerer Zeit schon das Herz für sein geliebtes Bundesvolk Israel aufgetan haben. Und durch diese große Wende wurde er vom Feind des Volkes Gottes zum Freund des Volkes Gottes. Und Volk, im Urtext steht hier Ethnos, bedeutet also nicht nur ein paar nette Leute aus Kapernaum, er meinte das ganze jüdische Volk. Mit diesem war er innerlich verbunden und er ließ es eben nicht bei frommen Gesten und emotionalen Ausdrücken bewenden, sondern er ließ seinen Worten Taten folgen. Er war ein äußerst großzügiger Mann. Liebe Freunde, die schwarzen Basaltsteine, die man heute noch in Kapernaum unter den Ruinen der jetzigen restlichen Ruinen, diesen hellen Steinen in Kapernaum besichtigen kann, sie sind die stillen Zeugen unseres Hauptmanns. Jedermann kann das betrachten. Hier haben wir so etwas wie eine biblische Legitimation für Israelfreundlichkeit und für Israelhilfe. Diese stillen Zeugen eines großen Israelfreundes leuchten jedem entgegen, der in Kapernaum ist. Und seht ihr, sein Entschluss, diese Synagoge in Kapernaum zu bauen, die wurde reichlich mit Segen gekrönt, wie wir vorher mit all den Geschehnissen in Kapernaum gesehen haben. So wurde dieser Synagoge, die dieser Mann gebaut hat, größerer Ehre zuteil als dem prachtvollen Tempel in Jerusalem. Gewaltig, da war einer, der ließ sich brauchen, der liebte das Volk und tat was. Liebe Geschwister, erlaubt mir an dieser Stelle die persönliche Frage: Wie sieht deine Liebe zu Gottes Bundesvolk aus? Folgen deinen Worten nach Liebe zu Israel auch die entsprechenden Taten? Und dann geschieht das Wunderbare, das von Lukas so schlicht wiedergegeben wird. Da ging Jesus mit ihnen hin. Jesus hörte damals und Jesus hört auch heute jede ernste Bitte. Jede. Jesus ging nicht mit den Juden zu dem Hauptmann wegen der guten Werke. Jesus ging nicht wegen seiner tiefen Israel-Freundschaft, obwohl das alles wichtig ist. Jesus ging hin, weil er um die Gesinnung dieses Mannes wusste. Und das sehen wir im nächsten Punkt, seine außergewöhnliche Demut. Vers 6. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm hin und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt auch ich mich nicht selbst für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Ich bin's nicht wert. Was ist da passiert? Der Hauptmann sendet die Juden zu Jesus. Und er wird Ausschau gehalten haben. Kommt er? Wann kommt er? Und auf einmal sieht er von Kapernaum her über diesen unbebauten Gebietes, sieht er die Volksmenge kommen. Wer weiß, wie es in Israel ist, der weiß, es ist staubig. Und wenn viele Juden zusammen sind, dann ist es lärmig, dann ist es lebendig. Und er hört sie, er sieht den Staub. Jetzt weiß er, er kommt, jetzt kommt Hilfe. Und dann auf einmal, wie vorhin bei dem Petrus im Fischerboot, er merkt, wer da auf ihn zukommt. Ich bin's nicht wert. Ich bin's nicht wert. Liebe Freunde, das war nicht Ausdruck der Kenntnis über zeremonielle Gebote, nach denen sich ein Jude verunreinigte, wenn in das Haus eines Heiden eintritt. Das war Ausdruck seiner außergewöhnlichen Demut und damit verbunden Sündenerkenntnis. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wie Petrus, Herr, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Und seht ihr, wie respektlos gehen manche heute mit Jesus um? Und wie verdreht ist unsere Gesinnung, wenn wir meinen, Jesus wäre uns dankbar, wenn wir ihn für unsere kurzen Augenblicke unter Dach bitten? Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt auch ich mich nicht selbst für würdig. Dieser Mann, der gewohnt war zu befehlen, erwies angesichts echter Größe außergewöhnliche Demut. Ich bin ein Hauptmann, aber du bist der Herr. Ich habe auch Obrigkeiten zu gehorchen, du aber bist der Höchste. Ich habe unter mir Kriegsknechte, dir aber ist alles untertan. Der Hauptmann wusste, wer der wirkliche Hauptmann über Leben und Tod und Krankheit und Not ist. Liebe Geschwister, aufgrund dieser Begebenheit dürfen wir sagen, großer Glaube heißt, den niedrigsten Platz einzunehmen und dem Herrn Jesus den höchsten Platz einzuräumen. Das ist großer Glaube. Den niedrigsten Platz einzunehmen und dem Herrn Jesus den höchsten Platz einzuräumen. Und wir hören die Reaktion von dem Herrn Jesus im Vers 9. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn. Wie schon gesagt, alle Menschen verwunderten sich damals über Jesus. Aber nur einmal verwunderte sich Jesus über den Glauben und Charakter eines Menschen. Was für eine Aussage! Als wahrer Mensch war er erstaunt. Er war verwundert. Er war überrascht über diese außergewöhnliche Gesinnung. Aber als wahrer Gott, der um alles weiß, konnte ihn nichts verwundern. Und seht ihr, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott in einem ist, bewies er gleich anschließend mit der wunderbaren Heilung. Ohne Show, ohne Berührung, ohne Blick- und Sichtkontakt, einfach so. Stellt euch mal vor, dieser gelähmte Junge, alles funktioniert. An dieser Stelle vielleicht ein kurzes Wort zu all den Heilungen. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus damals wie heute jede aufrichtige und ernste Bitte erhört. Liebe Geschwister, ich bin zutiefst davon durchdringen, dass Gott jedes einzelne Gebet erhört. Jesus hat das eindeutig in Matthäus Kapitel 7, Vers 7 versprochen. Bittet, so wird euch gegeben. Dann eine zweite Bestätigung im Vers 8, denn jeder, der bittet, der empfängt. Und dann folgt im Vers 11 eine dritte Bestätigung, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Aber nun sitzt vielleicht der eine oder die andere hier unter uns oder hört uns zu über Livestream, der gerade aufgrund von Lukas 7, Vers 7 zum Herrn gebetet hat: Herr, sprich nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Und es ist nichts passiert. Und es ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Und vielleicht sind liebe, kranke Geschwister, für die ihr gebetet habt, sogar gestorben, wie jetzt unsere Jeanette. Wir haben als Gemeinde gebetet und jetzt beim Herrn haben wir zu wenig geglaubt. Wie ist das eine Folge von Sünde? Liebe Freunde, selbstverständlich ist es wichtig, sich zu prüfen und unser Herz ins Licht Jesu zu stellen. Aber ich denke, dass ein aufrichtiger Christ in schweren Krankheitsnöten das sowieso macht. Liebe Geschwister, wir müssen lehrmäßig verstehen, dass die Gabe der Heilung zur Zeit Jesu und der ersten Apostelzeit von eminenter Bedeutung waren, um die Botschaft zu legitimieren. Ich meine, jeder konnte ja behaupten, das Himmelreich ist nahe und ich vergebe eure Sünden und. Aber erst die Zeichen und Wunder legitimierten diese Botschaft. Ich habe das ja vorhin schon erklärt. Aber schon zur Zeit des Apostel Paulus ließen dann diese Gnadengaben der Heilungen nach. Paulus glaubte sehr wohl, dass der Herr alles kann. Er schreibt ja im Epheser 3 am Schluss, dass Gott über die Maße mehr zu tun vermag, über alles, was wir bitten oder verstehen. Aber er wurde nicht geheilt von diesem Pfahl im Fleisch, diesem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlug. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gebetet, sagt er in 2. Korinther 12, dass er von mir anlassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dem Timotheus schrieb er in 1. Timotheus 5, 23, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauch ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Und schließlich in 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Ja, aber hallo Paulus, wo bleibt dein Glaube? Liebe Freunde, diese Gabe der Heilung ließ nach. Die Botschaft war bestätigt, das Evangelium war verbreitet, die ersten Briefe des Neuen Testamentes nahmen Gestalt an, das Fundament der Gemeinde gelegt. Diese Gabe der Heilung ließ nach und schließlich ist sie mit dem Tod der 12 Apostel ganz ausgestorben. Und bedenken wir, etliche, die damals geheilt wurden, die hatten gar nicht geglaubt. Das gestorbene Töchterchen nämlich, das hat gar nicht geglaubt. Viele haben gar nicht geglaubt und wurden deshalb trotzdem gesund. Liebe Freunde, wir müssen verstehen, damals heilte Jesus alle. Damals heilte Jesus sofort. Damals heilte Jesus umfassend und anhaltend. Diese vier Punkte, das ist die wahre Gabung der Heilung. Alle, die zu Jesus kamen, wurden gesund. Alle. Es brauchte keine Riesenversammlung und ich weiß nicht was. Nein, sie wurden sofort geheilt. Und sie wurden umfassend geheilt. Der Gelähmte aus Lukas 5, der brauchte anschließend keine neuen Sitzungen Physiotherapie. Der war gesund, der war fit. Die ganzen Nervenbahnen, die Blutbahnen, die Sehnen, die Muskeln, alles war wieder parat. Sofort, vollständig und anhaltend. In einem leider vergriffenen Buch von Dr. Richard Mayhew zum Titel »Dein Glaube hat dich geheilt«, da gibt es ein erschreckendes Beispiel. Da war eine Heilungsversammlung und ein älterer Mann wurde auf die Bühne gebeten. Man nahm ihm die Brille ab und man verstampfte die Brille und sagte, ihr werdet heute die großen Taten Gottes sehen. Und dann hat man die Lichter, die Spots sehr hell angedreht auf der Bühne. Man hat ihm eine Großdruckbibel gegeben und er hat Johannes 3,16 vorlesen können. Und das Volk war entzückt. Zu Hause, beim Schein seiner Petrollampe, hat der Farmer, das ist in den USA gewesen, gar nichts mehr gelesen, gar nichts mehr sehen können. Am nächsten Tag ging er zum Pastor zurück und hat gefragt, was ist geschehen, das Wunder ist weg. Er sagt, der Pastor, ja weißt du, wenn du nur genug geglaubt hättest, wäre es geblieben. Betrug und dieser Mensch vermutlich seelisch zerstört. Keiner der heutigen selbsternannten Heiler vermag das zu tun. Alle sofort umfassend und anhaltend. Und wenn sie es könnten, dann müsste man sie nicht in den Heilungsversammlungen antreffen, sondern in den Notfallpraxen, Spitälern und Altersheimen, durch die Gänge, durch die Zimmer gehen, alle werden gesund. Und dort findet man sie nie. Seht ihr, als ich da im Unispital mit offenem Kieferbruch lag und auf den Operationstermin wartete, habe ich so ein paar Mal für mich gedacht, oh, wie wäre das jetzt wunderbar. Es würde klopfen und die Türe geht auf und da kommt so einer rein und es ist keiner gekommen. Liebe Freunde, es ist so wichtig, dass wir da für dieses Thema ein klares biblisches Verständnis haben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auf dieses Buch von John MacArthur hinweisen. Wir sehen es hier, Fremdes Feuer im Kapitel 8. Geht er ausführlich und sehr bibelorientiert an dieses Thema hin, falsche Heilungen und falsche Hoffnungen, wie Gott wirklich heilt und was er wirklich macht. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, gerade zu diesem Thema, das uns ja irgendwo durch alle beschäftigt und das wir, weil wir eben so manches hin und her hören, auch ein wenig verunsichert. Und hier, das empfehle ich euch herzlich, haben wir eine wunderbare Basis, das einmal gut zu erforschen, was es damit auf sich hat. Liebe Freunde, unser Glaubensgebet heute muss sein, Herr, du kannst, ja, er vermag alle Dinge. Es muss als zweites heißen, Herr, dein Wille geschehe. Da wird es schon schwieriger, ja. Es muss so dann heißen, wenn du es nicht tust, gib mir die Kraft, dich in dieser Situation zu verherrlichen. Und das vierte, Herr, wenn du es tust, ich bin's nicht wert. Ich bin's nicht wert. Und seht ihr, genau das war die Gesinnung des Hauptmanns von Kapernaum. Jesus wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgt. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Hier war ein Mann, der Mitleid und Erbarmen erweist, der Liebe zu den Feinden übt, der Hingabe und Großzügigkeit praktiziert, der Bußfertigkeit und Rechtschaffenheit zeigt, der glaubt und vertraut wie sonst niemand in Israel. Versteht ihr, warum diese Begebenheit genau hier im Anschluss an die Bergpredigt geschah? Das steht nicht einfach zufällig hier. Nein, hier steht ein lebendiges Beispiel von all dem, was Jesus gerade vorhin auf dem Berg gelehrt hat. Das war so ein Mensch, der eben barmherzig war, der die Feinde liebte. Das war genau so ein Mensch. Das war offensichtlich der einzigste in Israel, den er als Vergleich für diese Worte heranziehen konnte. Und seht ihr, deshalb dürfen wir auch diesen Mann einen Freund Jesu nennen, weil Jesus es selbst gesagt hat. Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Der hat es getan. Vom Feind zum Freund. Ich komme zum Schluss. Bis heute sucht Jesus solchen Glauben in Israel und darüber hinaus. Damals wie heute war das verheißene Land keine politische Einheit, aber Gott sieht Israel immer als Ganzes. Gottes Verheißungen können ihn nicht gereuen. Damals wie heute wurde Jesus von einem Großteil der jüdischen Bevölkerung abgelehnt. Und deshalb ergeht auch in der Parallelstelle in Matthäus 8 zu dieser Begebenheit ab Vers 11 die prophetische Warnung. Ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden in die äußerste Finsternis geworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. So nah dran und doch voll daneben. Jesus kam zu den Juden in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Zu uns Heiden kam er nicht persönlich. Er sandte nur sein Wort und brachte dadurch Rettung. Und das sehen wir hier prophetisch in Kapernaum. Jesus kam nicht zu dem heidnischen todkranken Knecht, sondern er sandte sein Wort und machte ihn gesund. Welch ein Vorrecht ist es doch, dass dieses lebensspendende Wort zu uns kam und unser innerer todkranker Mensch von der Sündenplage vollständig geheilt werden durfte. Und wie herrlich wird das sein, wenn sich der letzte Heide bekehrt und dann ganz Israel gerettet wird? Dann werden auch sie von den Feinden Gottes zu Freunden Jesu werden. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Freddy Peter mit dem Thema »Ein Feind wird zum Freund«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!